SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hallo, schön, dass ihr unseren Podcast hört. Und hier geht's heute um koscheren Wein. Ein Weingut aus Nierstein in Rheinhessen produziert Weißwein streng nach jüdischen Speisevorschriften, vor allem für den Export nach Israel. Was der Konflikt dort für ihr Geschäft bedeutet, das hören wir gleich. Außerdem gibt es gute Nachrichten vom Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz. Im Bereich Industrie und Handel haben in diesem Jahr wieder mehr Leute einen Ausbildungsvertrag unterschrieben als zuletzt. Warum das so ist und was das bedeutet, auch das ist hier heute Thema. Und dann stellen wir euch noch eine Frau vor, die zwei Jobs hat, die könnten unterschiedlicher kaum sein. Daniela Perzi arbeitet im öffentlichen Dienst in einer Behörde und im Nebenjob ist sie Sexualbegleiterin. Los geht's aber mit einem nachdenklichen Thema. Ein Jahr ist es jetzt schon fast her, der furchtbare Überfall der Hamas-Terroristen auf den Süden von Israel. Ein Verbrechen, das eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt in Gang gesetzt hat, an den unterschiedlichsten Schauplätzen und dazu geführt hat, dass die Lage im Nahen Osten heute bekanntermaßen so angespannt ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fassungslosigkeit, die herrschte angesichts des Überfalls vom 7. Oktober auch auf dem Weingut Gering im rheinhessischen Nierstein vor. Denn die Familie hat enge Beziehungen in den Nahen Osten, private und geschäftliche. Die Gerings produzieren in Rheinland-Pfalz nämlich koscheren Weißwein, der sich also an die strengen jüdischen Speisevorschriften hält, und verkaufen ihn vor allem nach Israel. Was die vergangenen Monate mit den Gerings gemacht haben und was es damit auf sich hat mit koscherem Wein, Wolfgang Brauer hat die Familie getroffen.
Gina Gering schneidet Trauben von einem Weinstock. Hier im Wingert in Nierstein wachsen die Trauben für den koscheren Wein, den das Weingut seit 6 Jahren herstellt und vor allem nach Israel exportiert. Dort gibt es inzwischen einen Partnerbetrieb, mit dem man im engen Austausch steht. Die Jungwinzerin hat ihn im vorigen Jahr kurz vor den Hamas-Anschlägen besucht.
Es war natürlich erstmal ein großer emotionaler Schock für mich, dass sowas passiert, kurz nachdem ich so Freundschaften aufgebaut habe. Ich habe dann relativ schnell allen geschrieben, geht's euch gut, meldet euch, gebt nur ein ganz kurzes Zeichen, wie es euch geht. Ich glaube, es ist immer emotional, wenn man Leute persönlich kennt und sich Sorgen darüber macht und die dann erzählen, naja, im Nachbardorf gute Freunde sind leider von heute auf morgen alle verstorben.
Auch in diesen Tagen blickt Gina Gering sorgenvoll in den Nahen Osten. Vor allem natürlich wegen der menschlichen Tragödien. Der Konflikt macht aber auch etwas mit ihrem Geschäft. Direkt nach den Anschlägen ging der Weinexport nach Israel zurück, hat sich inzwischen aber wieder erholt. Im Keller gärt gerade der neue Jahrgang des koscheren Weins.
Koscher bedeutet eigentlich einfach nur reiner Wein. Also alles, was im Wein gemacht wird oder verwendet wird, ist auch ein reines Produkt.
Das aber besonders überwacht wird, nämlich durch einen jüdischen Rabbiner. Erst vor 2 Wochen ist er aus Straßburg auf das Niersteiner Weingut gekommen. 2 Gärtanks fallen besonders auf. Ablasshähne und Ventile sind mit Plastikfolie versiegelt. Auf den Siegeln sind hebräische Schriftzeichen. Gina Gerings Vater Theo erklärt.
Als Christ darf man nichts anfassen. Alle Gerätschaften, alle Pumpenschläuche etc., Pressen, Tanks, alles was mit dem Wein in Verbindung kommt, muss vorher koscher gemacht werden. Und das sind Kleinigkeiten, die für uns eigentlich dann viele Fragezeichen hervorrufen. Aber wir müssen uns dann schon ein bisschen anpassen, aber das funktioniert ganz gut.
Der Rabbi muss alle Arbeitsschritte nicht nur überwachen, sondern auch steuern. Obwohl er gar kein Winzer ist.
Da kommt der Rabbi dann vorbei, da drückt er dann auch quasi den Knopf, er drückt auch die Presse an. Also er ist dann wirklich zeitweise der Mitarbeiter, der alles ausführt. Unser kleiner Azubi, sagen wir manchmal ganz gerne.
Rund 1,50 Euro mehr pro Flasche kostet der koschere Riesling in der Herstellung im Vergleich zum normalen Riesling. Doch der Aufwand zahlt sich aus. Die Gerings überlegen mittlerweile sogar, einen jüdischen Kellermeister einzustellen oder zeitweise aus dem israelischen Partnerweingut zu holen. Auch nach Frankreich, Polen und in die USA wird der koschere Wein exportiert. Hauptmarkt bleibt aber Israel, wo in dieser Woche das Neujahrsfest gefeiert wurde. In einigen Familien mit Weißwein aus Nierstein. Für das neue jüdische Jahr hat Winzer Theo Gering einen großen Wunsch.
Wir wünschen natürlich, dass der Krieg schnell zu Ende geht und alles wieder in Frieden und Gemeinsamkeit stattfinden kann.
Ja, und das ist ein Wunsch, dem sich wohl die allermeisten anschließen würden. Steht die Berufsausbildung vor einem Comeback, als Standard-Startpunkt sozusagen für eine Karriere bei jungen Leuten? Zumindest in Rheinland-Pfalz, da könnte man dafür erste zarte Hinweise ausmachen. Im laufenden Ausbildungsjahr ist die Zahl der unterzeichneten Ausbildungsverträge Stand Ende August nämlich gestiegen, und zwar um mehr als 2% im Vergleich zum Vorjahr. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Auszubildenden ja stark zurückgegangen. Da war ja von einer Delle beim Thema duale Berufsausbildung die Rede. Carina Schwede von der Arbeitsgemeinschaft der IHKs in Rheinland-Pfalz. Ist das denn jetzt die Trendwende beim Thema Ausbildung?
Das würden wir uns wirklich sehr, sehr wünschen. Und Sie haben es richtig gesagt, es zeigt in eine sehr positive Richtung. Ob wir aber schon wirklich eine Trendwende haben, dass es dauerhaft so bleibt, also da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein und die weitere Entwicklung abwarten, weil die Zahlen beziehen sich jetzt auf den Start des neuen Ausbildungsjahres. Und das ist positiv gestartet. Ob das so bleibt, das müssen wir einfach jetzt die weitere Entwicklung abwarten. Aber klar ist, dass wir uns das sehr, sehr wünschen würden.
Sie haben es gerade gesagt, zu starten ist das eine, dann auch zu Ende zu machen, die Ausbildung, ist das andere. Bleiben denn die Leute bei der Stange, die im IHK-Bereich eine Ausbildung anfangen?
Das ist wirklich unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt viele, die das so machen, die das wirklich durchziehen, ihre Ausbildung und zu Ende führen. Aber es gibt auch Bewegung in der Ausbildung. Also ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Das sind junge Menschen, die fangen eine Ausbildung an, merken vielleicht, das ist doch nicht das Richtige und verändern sich dann nochmal. Also da, von daher gibt es da durchaus Bewegung.
Und ist die Fluktuation heute vielleicht größer als früher?
Also ich habe jetzt tatsächlich nicht die aktuellen Zahlen vorliegen, aber so von unserem Eindruck her würde ich sagen, es ist so gestiegen, wie es auch in der Arbeitswelt momentan ist, dass da mehr Bewegung ist, dass man mehr Möglichkeiten hat und damit natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten hin und her zu wechseln. Deshalb würde ich schon sagen, dass wir da sehen, dass es mehr Möglichkeiten gibt und die auch genutzt werden. Also sprich, ja, da gibt es schon auch Bewegung drin, ja.
Eine Branche, die jetzt im neuen Ausbildungsjahr, was die Zahlen anbelangt, besonders ins Auge fällt, ist die Gastronomie. Gut 14% mehr Azubis als im Vorjahr hat es gegeben. Also zumindest Auszubildende, die einen Vertrag unterschrieben haben. Und das ist ja ein Bereich, in dem wir früher oft gehört haben, dass Auszubildende da sehr unzufrieden sind, viele Überstunden an der Tagesordnung gewesen sind. Die Bezahlung, die war jetzt auch für viele nicht ideal. Sind denn da jetzt die Ausbildungsbedingungen besser geworden oder wie deuten Sie diesen starken Zuwachs?
Ja, das ist hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Also zum einen in der Tat die Gastronomie, das Gastgewerbe insgesamt, die Hotellerie, die haben natürlich auch gelernt im positiven Sinn und haben sich auch verändert und besser aufgestellt, was die Rahmenbedingungen betrifft. Betrifft ja zum Beispiel auch die Vergütung. Und das andere ist auch, dass gerade in dem Bereich wir sehen, dass da auch viele Auszubildende aus dem Ausland gewonnen werden können, die da eine Ausbildung beginnen. Und wir haben in den letzten Jahren als Industrie- und Handelskammern auch sehr viele Projekte mit besonderem Augenmerk gerade auf diese Branche gestartet. Also sei es Hogar Next, Working Family, Wettbewerb hervorragender Ausbildungsbetrieb. Und damit wollten wir eben darauf einzahlen, um zu zeigen, dass das wirklich doch sehr interessante Branchen sind und hier auch junge Menschen zu begeistern, auch hier in die Ausbildung zu gehen.
Grundsätzlich ist es aber natürlich weiterhin so, trotz dieses leicht positiven Trends, dass weiterhin viele gut ausgebildete Leute im Land fehlen. 50.000 Fachkräfte allein in Rheinland-Pfalz, das haben Sie ausgerechnet. Was können denn die Betriebe oder auch Sie als IHKs tun, um mehr junge Leute in Betriebe zu locken, für eine Ausbildung zu gewinnen, statt jetzt, ja, dass die Leute zum Beispiel ein Studium starten?
Ja, also die Unternehmen sind wirklich, man kann vielleicht sagen, auch in der Not, denn Fachkräftemangel ist ein großes Problem für unsere Unternehmen. Aus der Not heraus sehr innovativ geworden und setzen auf wirklich viele Wege, um attraktiv zu werden für die Ausbildung. Also zum einen, was den Rekrutierungsprozess betrifft, da werden digitale Plattformen und Social Media genutzt, um sich als attraktives Unternehmen darzustellen, aber auch, dass man Angebote generiert für die Unterstützung für lernschwächere Schulabgänger. Also da machen die Unternehmen wirklich auch sehr viel selbst und unterstützen da. Wir als IHKs, wir machen einiges, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Wir haben auch verglichen die Zahlen derjenigen, die ein Studium oder an der Universität oder an der Hochschule beginnen mit der Ausbildung. Und auch hier konnten wir jetzt zu diesem Jahr sehen, dass tatsächlich eine gute Entwicklung ist, dass doch sehr viele in die Ausbildung gehen.
In IHK-Betrieben in Rheinland-Pfalz sind in diesem Jahr fast ein Fünftel mehr Auszubildende mit ausländischem Pass gestartet als vor einem Jahr. Hat Sie das denn überrascht?
Also das hat überrascht mit der höheren Zahl, weil wir daraus auch sehen können, dass auch kleinere Unternehmen, für die das ja oftmals schwieriger ist, da jetzt anfangen, wirklich aktiv zu werden und sich des Themas annehmen. Und also nicht nur die großen Unternehmen mit großen Personalabteilungen, sondern eben auch kleinere Unternehmen diese Wege gehen, um junge Menschen für sich zu gewinnen. Und das sehen wir sehr, sehr positiv, auch wenn wir wissen, dass es einfach natürlich da noch Themen gibt, die besser funktionieren könnten. Also das betrifft einmal das ganze Verfahren, dass da noch mehr Flexibilität gegeben wäre und natürlich auch die Sprachbarrieren. Und das ist etwas, was uns Unternehmen spiegeln, was oftmals noch ein sehr großes Thema ist tatsächlich.
Wir beobachten ja jetzt gerade, dass rechte, teilweise rechtsextreme Parteien in Deutschland an Bedeutung zulegen. Ist das denn ein Thema, das bei den IHKs aufläuft? Hat man da Angst, dass man diesen wichtigen Faktor, ja, ausländische Zuwanderung, um Fachkräfte zu sichern, teilweise da vielleicht wieder aus den Augen verlieren könnte, weil die Leute keine Lust haben oder Angst haben, hierher umzusiedeln?
Das ist sicherlich eine Sorge, die wir haben. Aber wir sind da ganz klar, die Zahlen zeigen es, wir brauchen einfach für den Wohlstand, für den Wirtschaftswachstum bei unseren Unternehmen Fachkräfte, beruflich praktisch qualifizierte Menschen. Und wir müssen da einfach mit vielen Bausteinen arbeiten und wollen das auch sehr gerne. Und deshalb ist natürlich die Rekrutierung von Auszubildenden oder von Fachkräften aus dem Ausland einfach immens wichtig. Und die Willkommenskultur, gerade auch hier in unserem schönen Bundesland, die wollen wir auch als IHKs gemeinsam auch weiter umsetzen und auch weiter pushen.
Eine Willkommenskultur, die den Namen wirklich verdient, ist also wichtig, damit wirklich eine Trendwende draus werden kann aus dem Zuwachs bei den Ausbildungsverträgen im Bereich Handel und Industrie. Carina Schwede war das von der Arbeitsgemeinschaft der IHKs in Rheinland-Pfalz.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Karriereberatung in SWR 1 heute zum Thema: Was tun, wenn aus hoher Arbeitsbelastung Überlastung wird? Frage dazu kommt vom Hörer Juri aus Ludwigsburg. Der ist seit einigen Jahren Führungskraft bei einem Unternehmen der Autobranche. Der Druck da im Unternehmen war schon immer hoch, schreibt er. Damit konnte er bislang allerdings gut umgehen. Jetzt ist aber nochmal richtig Druck auf den Kessel gekommen. Gerade in Gesprächen mit Top-Managern geht es immer hitziger zu. Juris Ideen und Belange werden kaum noch berücksichtigt. Und jetzt werden auch die Arbeitszeiten immer weiter ausgedehnt. Regelmäßige Besprechungen um 8 Uhr abends werden jetzt einfach so angesetzt, ohne dass jemand fragt, ob das in Ordnung wäre. Juri schreibt, Zitat: Ich habe das Gefühl, von mir werden ständige Erreichbarkeit und Belastbarkeit erwartet, bis über meine Grenzen hinaus. Was kann ich tun? Zitat Ende. Und hier kommt jetzt auch direkt die Antwort von unserem Karrierecoach Martin Wehrle.
Ich finde, Juri, ein Wort ist für Sie und für viele andere Menschen in vergleichbaren Situationen ganz, ganz wichtig. Abgrenzung. Sie müssen ganz klar sagen, was Sie mit sich nicht machen lassen. Und ich finde, wenn Sie einen Vertrag haben, der Ihnen einen 8-Stunden-Tag vorgibt, dann ist es nicht in Ordnung, dass Sie um 20 Uhr beispielsweise in ein Meeting müssen. Kommunizieren Sie das deutlich zu Ihren Vorgesetzten und achten Sie auf die Art, wie Sie es kommunizieren. Es gibt Studien, aus denen geht hervor, wenn Sie Nein sagen, ist es immer gut, dieses Nein vorwegzustellen. Also nicht zu sagen, ja, aber eigentlich habe ich heute um 20 Uhr schon was vor, sondern nein, 20 Uhr kommt heute für mich nicht in Frage, und dann haben Sie es ganz klar rübergebracht. Gut ist es, wenn Sie Kollegen finden, die sich mit Ihnen solidarisieren, wenn also ein paar Leute Ihrer Abteilung aufstehen und wenn die gesammelt nach oben kommunizieren, so geht es nicht, der Druck ist zu hoch, dann haben Sie eine gewisse Macht, eine gewisse Kraft, und dann sorgt das vielleicht auch dafür, dass das Personal aufgestockt und die Arbeit ein Stück weit reduziert wird.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, manchmal ist es gar nicht so leicht, den Durchblick zu behalten bei den vielen Gedenk- und Aktionstagen, die es im Prinzip jeden Tag gibt. Jetzt nenne ich nochmal einen, den ich aber zumindest für ziemlich relevant halte. Heute, am Samstag, ist Internationaler Tag gegen die Prostitution. Mit dem Tag wollen Frauenrechtsorganisationen auf das große Leid aufmerksam machen, das durch Sexarbeit in aller Welt entsteht. Hier stellen wir heute eine Frau vor, die sich dieser Analyse bestimmt anschließen würde und dennoch mit voller Überzeugung intime Momente gegen Geld tauscht. Daniela Perzi will Menschen zu sexuellen Erfahrungen verhelfen, die sonst dazu im Alltag kaum die Möglichkeit finden, zum Beispiel, weil sie ein Handicap haben. Stefanie Geisler stellt die Sexualbegleiterin vor.
Ein schlichtes Dreiparteienhaus in einem kleinen Dorf im Ostalbkreis. Vom Flur aus öffnet sich die Tür in einen hellen Raum. In der Mitte eine Matte, viele Kerzen, alles ist in warmen Rot- und Gelbtönen gehalten. Daniela Perzis Behandlungsraum, ihr Tempel, wie sie ihn nennt. Hier empfängt sie Menschen, die im Alltag ihre Sexualität selten oder gar nicht erleben können.
Bei mir bekommen sie Zeit. Zeit anzukommen, Zeit, ihre Wünsche zu äußern. Ich bin in dem Moment wie eine Partnerin, wo wir uns sehr nahe kommen, körperlich wie aber auch mental, wo auch die Menschen sich auf einer anderen Ebene mehr öffnen dürfen.
So beschreibt Daniela ihren Nebenberuf Sexualbegleiterin. Ihr ist es wichtig, die Arbeit der klassischen Sexarbeiterin nicht abzuwerten, auch wenn die Grenzen zwischen den beiden Berufsbildern fließend sind. Sexualbegleiterinnen beanspruchen für sich aber einen ureigenen Ansatz. Es geht um sich Zeit nehmen, es geht um Vertrauen und Wärme. Ihre Klienten kommen nämlich zu ihnen ausschließlich mit sensiblen Themen. Über 40-Jährige etwa, die noch nie Sex hatten, oder Behinderte, bei denen es auch mal zu kleineren Missgeschicken kommen könne, wie zum Beispiel einer undichten Windel. Solche Situationen gelte es, behutsam aufzufangen.
Ja, im ersten Moment rümpft man vielleicht innerlich kurz die Nase, aber wenn jetzt mal ein Missgeschick passiert, dann mache ich immer einfach für mich einen Witz und lacht mal kurz drüber. Und ja, das ist auch wichtig, dass die Menschen spüren, Mensch, die hat da kein Problem damit, das baut ganz viel Vertrauen auf.
Daniela ist natürlich bewusst, dass ihr Nebenberuf mit einem Stigma belegt ist. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst in einer Behörde. Nachdem sie vor einem Jahr die Entscheidung getroffen hatte, ihren Brotjob auf 80% zu reduzieren, um verstärkt ihrem Herzensberuf nachgehen zu können, hat sie nach und nach ihren Kolleginnen und schließlich auch ihrem Chef davon erzählt. Die Reaktionen waren überraschend positiv. Es hat aber eine Weile gedauert, bevor Daniela sich überwinden konnte, aufs Amt zu gehen und einen Prostituiertenausweis zu beantragen, denn den braucht es, wenn Intimitäten gegen Geld getauscht werden. Die Begegnung mit der Sachbearbeiterin auf dem Landratsamt hat Daniela dann aber überrascht.
Die Dame ist ins Gespräch mit mir gekommen. Ja, sie hat selber ein behindertes Kind, auch im Teenageralter langsam, und sie weiß auch nicht so wirklich, wie sie mit dem Thema umgehen soll, aber wenn es mal wirklich ein großes Thema wird bei ihrem Kind, dann würde sie auch in diese Richtung gehen und hat tatsächlich sogar meine Visitenkarte genommen und auch noch eine, um sie weiterzugeben.
Leben könnte sie von ihrem Nebenberuf noch nicht. Ihre Klienten haben meist wenig Geld und müssten lange auf einen Termin mit ihr sparen. Aber die Begegnungen mit den Menschen, die seien es wert.
Mehr als nur ein Nebenjob also, das, was Daniela Perzi da macht. Menschen mit Einschränkungen zu sexuellen Erfahrungen verhelfen. Das ist die Mission der Sexualbegleiterin von der Ostalb. Und das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.